Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und dem anschließenden Abendmahl. Ja, ich wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem lebendigen und auferstandenen Herrn Jesus Christus, eine gesegnete Gemeinschaft unter seinem Wort. Ja, auf welches Wort wollen wir heute Morgen hören? Ich darf euch einmal bitten, das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, und zwar das Kapitel 8. Es sind nur 4 kurze Verse, Matthäus 8, und zwar die ersten 4 Verse. Da lesen wir Folgendes. Da er, also Jesus Christus, aber vom Berg herabging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's, nun sei gereinigt. Und alsbald war er vom Aussatz rein. Und Jesus Christus sprach zu ihm: Siehe zu, sage es niemanden, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns wirklich dieses Wort aufschließt und der uns durch dieses Wort sagen möchte, was in unserem Leben ja noch verändert werden soll. Und da wir bis zu unserem Lebensende Lernenden sind, können wir davon ausgehen, Herr Jesus Christus, dass auch dieser Text uns wirklich für unser persönliches Leben etwas zu sagen hat. Und so wollen wir dir jetzt allen Preis, allen Ruhm, allen Dank und all die Ehre geben. Amen. Liebe Geschwister, das ist ja ein Text, den finden wir auch noch im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und wenn man einmal rein von der Textlänge diese Geschichte bei Matthäus mit der Geschichte vergleicht, die uns im Markus- und im Lukas-Evangelium wiedergegeben ist, ja, dann fällt dieser Text hier bei Matthäus überraschend kurz aus. Gerade mal 4 Verse. Während Markus, der ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er sich in vielem recht kurz fasst, immerhin 6 Verse verwendet und Lukas immerhin noch 5. Sodass man also den Eindruck hat, nicht, dass Matthäus radikal alles kürzt, nicht, was aus seiner vom Heiligen Geist gelenkten Perspektive jetzt nicht unbedingt zielführend ist. Nicht, da kommt also dieser Aussätzige, macht einen Satz, dann kommt Jesus Christus, macht eine Geste und auch einen Satz, und die ganze Geschichte endet schließlich mit einem wahrscheinlich aus unserer Sicht völlig unnötigen Satz. Und das war's dann auch. Nicht so, dass man sich fragt, was ist eigentlich wirklich das Ziel dieser Geschichte, dieses Textes? Und das Ziel, wenn wir heute Morgen Matthäus 8, 1 bis 4 lesen, liegt also darin, dass eine Sache dabei herauskommen soll. Dass nämlich das Vertrauen zu Jesus Christus heranreifen soll. Dass es wachsen soll. Dass es stabiler werden soll. Das ist das Ziel, das in diesem Text, in diesen kurzen 4 Versen steckt. Und wir wissen ja selbst aus unserem persönlichen Leben, Vertrauen ist ja so eine Sache. Ist ja nicht etwas, was man einmal erlebt, was einmal da ist und dann ist die ganze Sache erledigt. Nein, Vertrauen ist schon ist nicht unbedingt eine stabile Größe. Es sollte es sein, aber ist es nicht unbedingt. Nicht Vertrauen, das wissen wir aus unserem persönlichen Leben, ist den unterschiedlichsten Kräften ausgesetzt. Vertrauen kann groß, kann klein sein. Vertrauen kann angefochten sein, kann mühsam sein, kann zäh sein, kann ungeduldig sein, wie auch immer. Nicht? Und Jesus Christus möchte jetzt eben uns auch durch diesen Text sagen, durch diese Geschichte, ja, dass das Vertrauen ja stabiler werden soll. Nicht, dass es wirklich wachsen soll, dass unser Vertrauen nicht immer diesen Schwankungen ausgesetzt ist. Nicht, und jetzt könnte man natürlich jeden Einzelnen hier von uns fragen, ja, wie beurteilst du dein Vertrauen zu Jesus Christus heute Morgen? Würde natürlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Nicht, ist dein Vertrauen vielleicht verstaubt? Nicht, dass es irgendwo in der Ecke liegt, ja, es ist zwar noch irgendwo vielleicht da, aber man braucht es nicht täglich. Oder ist das Vertrauen bei dir, sage ich mal, in Vergessenheit geraten? Ist es nebensächlich geworden? Ist es verdrängt worden? Was weiß ich? Durch Not, durch Druck, durch Spott oder durch Enttäuschung? Oder ist es vielleicht bei dir so, dass Vertrauen überhaupt nur noch partiell, also teilweise in deinem Leben vorhanden ist? Ja, oder ist es momentan ein Vertrauen, das wirklich zäh, das wirklich angefochten ist, das wirklich mühselig ist? Aber egal, wie du nun heute Morgen dein Vertrauen beschreiben kannst, so kommst du jetzt an. Und Jesus Christus möchte eben, dass du in dieses Vertrauen zu ihm wirklich weiter hineinwächst, dass du weiter heranreifst, dass es wirklich zusehensfester wird. Und wenn du dich heute Morgen diesem Text, das heißt diesem Wort Gottes aussetzt, dann darfst du gewiss sein, dass das auch geschehen wird. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann das in der Tat geschehen? Oder genauer gefragt, ja, wie ist das hier bei dem Aussätzigen geschehen? 3 Punkte wollen wir heute Morgen ansprechen. Und zwar der erste Punkt ist, dass Vertrauen zu Jesus Christus uns geschenkt werden muss. Kommen wir nicht dran vorbei, ob uns das nun passt oder nicht. Vertrauen zu Jesus Christus muss uns geschenkt werden. Das ist das Erste. Das Zweite, dass dann es immer stärker in unserem Leben zu einer Übereinstimmung des Willens kommt zwischen meinem Herrn und mir. Und drittens, dass das, was er uns geschenkt hat, nämlich Vertrauen, und dass er möchte, dass es immer stärker zu diesem übereinstimmenden Vertrauen kommt, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Unter diesen 3 Punkten wollen wir heute Morgen einmal diesen Text angehen. Also zunächst der erste Punkt, nicht Vertrauen muss uns wirklich durch Jesus Christus geschenkt werden. Jetzt haben wir also hier diesen aussätzigen Mann, nicht der schwer krank ist, und ich denke mal, an dieser Stelle brauchen wir uns nicht lange bei den medizinischen Erörterungen aufzuhalten, dass diese Krankheit, dieser Aussatz oder auch Lepra genannt, eine todbringende Krankheit war. Dafür gab es damals keine Medikamente. Ich sag's mal so makaber, nicht, der hatte schon sein Grab, der hatte schon seinen Friedhof. Muss man also ganz nüchtern sehen, so stand es damals um Menschen, die von dieser Krankheit befallen waren. Nun sind wir ja sicherlich auch gute Bibelkenner, dass wir wissen, dass Aussatz manchmal auch etwas mit Gottes Gerichtshandeln, mit Gottes Strafhandeln zu tun hat. Denken wir nur an die Schwester von Mose, Miriam. Denken wir an, da fällt mir noch ein Beispiel ein, denken wir an den König Usia. Nicht, der hatte ja auch etwas getan, was ihm gar nicht zustand. Nicht, eines Tages kommt er auf die glorreiche Idee und geht da in den Tempel und opfert am Rauchopfer da ein Opfer. Obwohl ihm das gar nicht zustand, denn er war kein Levit. Und die Folge war eben, der Aussatz brach bei ihm aus. Wahrscheinlich gibt es noch weitere Beispiele, aber diese Beispiele sollen einmal genügen, dass Aussatz eben auch eine Folge, ja, des Strafens oder des Gerichtes Gottes sein kann. Und weiterhin ist erstaunlich, dass Matthäus im 4. Kapitel, wir befinden uns ja hier im 8. Kapitel, dass Matthäus im 4. Kapitel erwähnt, dass Jesus Christus kommen und Krankheiten heilen wird. Und dann zählt er in diesem 4. Kapitel, erzählt er einige Krankheiten auf, und das Erstaunliche ist, eine Krankheit fehlt, nämlich der Aussatz. Das war damals schon keine Krankheit mehr, das bedeutete schon fast den Tod. Und deswegen, diese Krankheit fehlt da. Nicht, und jetzt kommt dieser Mann, dieser Aussätzige, kommt jetzt zu Jesus Christus, fällt vor ihm nieder und redet ihn mit Herren an, weil er in diesem Moment spürt, das ist die einzige Adresse, die mir noch helfen kann, wenn überhaupt. Und sagt diesen schlichten, einfachen Satz, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und bei diesem Satz müssen wir mal etwas stehen bleiben. Nämlich zunächst muss man sagen, es steckt natürlich ein Stück weit Zweifel darin, wenn er das so sagt, wenn du willst. Wenn du willst, drückt ja aus, ja Herr, eigentlich weiß ich gar nicht, letztendlich weiß ich es gar nicht, ob du es wirklich willst, ob das wirklich in deinem Willen ist. Aber ich denke, auf der anderen Seite steckt auch ein ungeheurer Respekt in diesem Satz. Dass nämlich dieser Aussätzige zu sich selbst sagt, wer bin ich denn, dass ich dem lebendigen Gott etwas befehlen kann? Ich kann maximal sagen, Herr, ob du geneigt bist, mir zu helfen. Und wenn du das machst, dann traue ich dir das natürlich zu 100% zu. Wenn überhaupt, dann nur du. Aber eben die Sache, jemanden zu heilen oder nicht zu heilen, liegt schlicht und einfach in der Souveränität Gottes. Das müssen wir also sehen. Und das Dritte, das dürfen wir auch so sehen, dass wirklich ein ganz, ganz großes Vertrauen nicht in diesem Satz steckt. Nicht, wenn er also hier wirklich sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Nicht, obwohl es ja so in diesem Text gar nicht steht, dass er dieses Vertrauen hat. Das Vertrauen wird ja gar nicht beschrieben von diesem Aussätzigen. Das ist ja die einzige Aussage, die wir von dem Mann nur haben. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nicht, und dass man sich fragt, woher kommt plötzlich dieses Vertrauen, nicht, dass also auch sein Leben hinterher und auch unser Leben zu Jesus Christus prägen soll. Nicht, hat er schon mal eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt? Hat er schon irgendwelche Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht? Nicht, woher kommt es plötzlich, dass dieser Mann dem Herrn Jesus Christus, nachdem er vom Berg herunterkam, wir wissen ja, davor stand ja die Bergpredigt, hatte er ja die Bergpredigt gehalten, dass er diesem Herrn Jesus Christus diesen Vertrauenssatz sagen konnte. Nicht, woher kommt es wirklich? Nun könnte man natürlich einwenden und der Einwand kommt bestimmt, ja, aber man bedenke doch, der war doch von einer todbringenden Krankheit befallen. Da versucht man doch letztendlich alles, egal wer da kommt. Ja, es mag schon sein. Aber trotzdem die Frage, woher kommt plötzlich dieses Vertrauen? Woher kommt plötzlich dieses Vertrauen des Aussätzigen zu Jesus Christus? Und da müssen wir schlicht und einfach sagen, dieses Vertrauen hat ihn in diesem Moment Jesus Christus geschenkt, so wie auch wir Glauben geschenkt haben, nicht? Ich bin immer etwas skeptisch, wenn ich höre, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe das. Nein, liebe Geschwister, es ist dieser Glaube und hier in unserem Text dieses Vertrauen zu Jesus Christus ist ihm wirklich geschenkt worden. Und damit müssen wir uns immer wieder daran erinnern, es ist und bleibt das größte Geschenk, es bleibt der größte Geschenk, der größte Schatz, der in dir deinem Leben wirklich widerfahren ist. Nicht, wenn du heute Morgen wirklich sagen kannst, ich darf Jesus Christus vertrauen, dann mach dir klar, du hast damit den größten Schatz geschenkt bekommen. Und gerade in einer Welt, die so arm ist an Vertrauen, fällt das auf, wenn jemand sagt, ich vertraue wirklich Jesus Christus. Ich vertraue Jesus Christus. Und wie gesagt, denke immer wieder daran, es ist und bleibt das größte Geschenk. Und wenn heute Morgen wirklich jemand unter uns ist, der noch nicht so weit ist, nicht, dann darf er dieses Wort hören. Und wir hoffen, dass er dieses Wort hört. Dass er in diesem Moment wissen darf, die Tür des lebendigen Gottes ist weit auf, ihm dieses Geschenk zu machen. Und wenn derjenige heute Morgen sagt, Herr Jesus Christus, ich möchte dir vertrauen von ganzem Herzen, dann darfst du auch gewiss sein, dass dir in diesem Moment der lebendige Herr diesen Schatz auf du macht. Und liebe Geschwister, wenn wir wirklich von diesem Geschenk des Vertrauens sprechen, dann merken wir auch, dass das letztendlich auch das Thema der Bibel ist. Es ist das Thema der Bibel. Kaum ein Thema in der Bibel wird umfassender, wird klarer, wird deutlicher, wird intensiver transportiert. In allen möglichen Varianten, in Leitsätzen, was weiß ich, in Lehrsätzen, in Beispielen, in Parabeln, in Biografien, nicht als dieses Thema vom Vertrauen. Es war das Thema von Abraham, es war das Thema der anderen Erzväter, nicht Isaac, Jakob, es war das Thema der Richter, es war das Thema der Könige, oder sagen wir genauer, es war das Thema gewisser Könige, es war das Thema der Propheten. Ja, es ist letztlich das Thema aller Glaubenden aller Zeiten. Dieses Thema nicht das Vertrauen zu Jesus Christus. Und deswegen freuen wir uns, dass das auch das Thema unseres Lebens ist. Und danken immer wieder, jeden Tag neu, unserem Herrn Jesus Christus, dass er uns wirklich Vertrauen geschenkt hat. Also, das ist das Erste. Wenn Vertrauen überhaupt heranreifen, wachsen, überhaupt stabiler werden kann, nicht, dass der Herr Jesus Christus uns dieses Vertrauen wirklich schenkt. Aber Vertrauen zu Jesus Christus wächst auch, wird auch zusehends fester, stabiler. Ja, wenn es in unserem Leben immer stärker zu einer Übereinstimmung des Willens kommt zwischen meinem Herrn und mir. Das ist der zweite Punkt. Oder wenn wir das jetzt hier auf den Text beziehen, zwischen der Bitte des Aussätzigen und der Antwort des Höchsten. Bevor es aber dazu kommt, und das sehen wir ja an diesem Text, schiebt Matthäus nämlich noch einen kleinen Satz dazwischen. Also bevor der Höchste antwortet, ich will's tun, sei gereinigt, schiebt Matthäus nur einen kleinen Satz dazwischen. Nämlich Jesus Christus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Und das ist auch so ein Satz, den man nicht so einfach übergehen kann. Nämlich es geht um diese Hand. Diese Hand, die das A und O ist. Und diese Hand, die ja nur die Hand Gottes sein kann. Und es ist erstaunlich, mit einem einzigen Vers, nicht kann der Matthäus eine ganze Welt erschließen. Eine ganze Welt erschließen. Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Nicht nur im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, da begegnen wir uns zum ersten Mal diese Hand Gottes. Da sagt nämlich Gott zu Mose, aber ich weiß, dass euch der König in Ägypten nicht wird ziehen lassen, außer durch eine starke Hand. Denn ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allerlei Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, und dann hat Mose diese starke Hand Gottes erlebt. Diese 10 Plagen, 10-mal die starke Hand Gottes, bis er, der lebendige Gott, den Pharao so weit hatte, dass er nicht einfach sagt, naja, nun, jetzt könnt ihr gehen. Nein, sondern er sagte, verschwindet aus meinem Land. Meinetwegen nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt, aber Hauptsache ihr verschwindet. Nicht? Und dann einige Kapitel weiter im zweiten Buch Mose in Kapitel 13, da sagt Mose rückblickend zu dem Volk 4-mal, aber noch vor dem Durchzug durch das Rote Meer, sagt er 4-mal zu seinem Volk rückblickend, habt ihr es gesehen? Habt ihr die starke Hand Gottes gesehen, wie er uns aus Ägyptenland herausgeführt hat? Und dann Stunden später, steht dieses Volk fix und fertig, da am Ufer des Roten Meeres, vor sich das scheinbar unüberwindbare Meer, hinter sich liegt das ägyptische Heer herankommend. Und dann kommt sie wieder, diese starke Hand Gottes. Nicht die Hand, die das leistet, was kein Mensch leisten kann, nicht die diese Wasser trennt und dieses Millionenheer unversehrt hindurch marschieren lässt. Nicht das, was auch im Psalm 118, Vers 16 steht, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält in sich. Aber liebe Geschwister, diese Hand kann noch viel mehr, und das ist viel, viel entscheidender. Diese Hand kann noch wesentlich mehr als ein Millionenheer aus der ägyptischen Knechtschaft zu führen und es unversehrt durch das Rote Meer zu führen. Denn diese Hand, liebe Geschwister, ist es auch, die bereit war, sich durchbohren zu lassen. Diese Hand ist es auch, die bereit war, sich ans Kreuz nageln zu lassen für dich, für mich. Für deine Schuld, für meine Schuld. Für deine Sünde, für meine Sünde. Und was alles mit dem Kreuzestod Jesus Christus zusammenhängt. Nicht damit der Mensch, jetzt mal allgemein gesprochen, damit der Mensch die Möglichkeit hat, die Beziehung zu dem lebendigen Gott wieder in Ordnung zu bringen. Dazu war die Hand auch bereit. Und das übertrifft alles andere, was wir aus dem Alten und auch vielleicht aus dem Neuen Testament von der Hand Gottes wissen. Also vergessen wir niemals, liebe Geschwister, vergessen wir niemals diese Hand, diese starke Hand Jesu Christi. Jedes Atom muss sich so bewegen, wie diese Hand es will. Jeder Stern im Universum muss sich so bewegen, wie diese Hand es will. Und wenn diese Hand es will, dann fallen Millionen Engel auf die Knie. Und wenn diese Hand es will, dann ändert sich in der Welt absolut alles. Nicht an dieser Hand liegt in der Tat alles, was damit verbunden ist. Vor allen Dingen, dass sie sich ans Kreuz nageln ließ. Und diese Hand, die greift jetzt in die Lebensbezüge dieses Aussätzigen an. Hinein. Diese Hand Gottes. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt wollen wir auf das Schöne achten. Nicht, dass es zu dieser wunderbaren Übereinstimmung kommt. Nicht zwischen dem Willen des Herrn und zwischen mir, oder bleiben wir jetzt hier bei dem Text, zwischen der Bitte des Aussätzigen und der Antwort des Höchsten. Nicht der Aussätzige sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus Christus antwortet, ich will, sei rein. Verstehen wir, was da geschieht, was Jesus Christus da macht? Im Grunde genommen macht er gar keinen neuen Satz. Er gebraucht quasi die Vokabeln dieses Aussätzigen, wenn man das so will, wenn man das so sagen kann. Er gebraucht quasi die Vokabeln des Aussätzigen. Der Aussätzigen, wenn du willst. Jesus Christus, ich will. Der Aussätzige, kannst du mich reinigen? Jesus Christus, sei gereinigt. Nicht? Er nimmt quasi die Vokabeln des Aussätzigen. Nichts anderes macht im Grunde genommen hier Jesus Christus. Nicht? Und das müssen wir uns mal wirklich so vor Augen halten. Nicht? Da ist dieser kleine, schwache Mensch, vom Tode gekennzeichnet. Und da liegt er vor dem Herrn aller Herren. Da liegt er vor dem König aller Könige. Nicht? Da liegt er vor dem Höchsten, den man sich nur denken kann. Nicht, liebe Geschwister, was ist das für ein Duo? Nicht, das ist ja so wunderbar, dass man es kaum beschreiben, dass man es ja kaum wiedergeben kann. Aber hier geschieht dieses übereinstimmende Vertrauen. Nicht, dass es wirklich zu dieser Übereinstimmung des Willens kommt zwischen dem lebendigen Gott und dem Aussätzigen oder zwischen dem lebendigen Gott und mir. Und so soll es natürlich auch in unserem täglichen Leben wirklich sein, dass das geschieht. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich kann jetzt der Einwand kommen, der wird wahrscheinlich auch kommen. Es ist natürlich nicht immer so einfach mit der Übereinstimmung des Willen Gottes. Haben wir vollkommen recht, ist auch nicht. Aber wir müssen verstehen, dass sich hier eine Welt auftut, eine Tür auftut, nicht, in die wir im Namen Gottes, in die wir im Namen Jesus Christus hineingehen dürfen. Nicht und Erfahrungen sammeln dürfen, welche allerdings ein Leben lang anhalten, nämlich hineinzuwachsen, oder ich möchte es mal so sagen, sich erziehen zu lassen in dieses übereinstimmende Vertrauen. Darum geht es. Nicht, dass es in der Tat in unserem Leben immer stärker zu einer Übereinstimmung des Willens kommt zwischen meinem Herrn und mir. Und ich möchte an dieser Stelle mal ein kleines Beispiel geben. Ein kleines Beispiel, dass es wirklich Zeit braucht, sich da hinein erziehen zu lassen in dieses übereinstimmende Vertrauen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Josef. Nicht, da bekommt dieser Teenager eines Tages von Gott diese prophetischen Träume, die uns ja alle bekannt sind. Aber wie geht's dann weiter? Nicht, dann geht sein Leben doch zunächst mal durch eine Katastrophe in die nächste Katastrophe. Nicht, da kommt diese Sklaverei, dieser Verkauf. Nicht, dann kommt diese unangenehme Sache da mit der Frau des Potiphars. Nicht, und dann landet der Josef im Gefängnis. Und dann scheint es im Gefängnis plötzlich Bewegung zu geben. Da scheint es plötzlich Hoffnung zu geben, dass sich die Gefängnistore auftun. Nee, und dann kommt dieser ernüchternde Satz und der Mundschenk vergaß ihn. Alle Hoffnungen zerschlagen. Und dann kommt doch der Tag, wo die Gefängnisse aufgehen und Josef herauskommt. Wunderbare, eine unheimliche Entlastung seines Lebens. Aber immer noch keine Erfüllung. Immer noch keine Erfüllung. Oder sagen wir, immer noch keine Realisierung dieser prophetischen Träume, die er von Gott in seinem Teenageralter bekommen hat. Immer noch nicht. Und man kann es nachlesen, also wenn ich mich nicht verrechnet habe, circa 22 Jahre hat es gedauert, bis eines Tages die 10 Brüder da vor ihm zu Füßen liegen, nicht, und er dann in sein, und er dann dieses Wortes gedachte da, die Träume, die er da hatte. Vor 22 Jahren. Aber diese 22 Jahre waren ein sich erziehen lassen, ein Hineinwachsen, bis es wirklich zu diesem übereinstimmenden Vertrauen kommt, bis es wirklich zu dieser Realisierung kommt, dieser prophetischen Träume, die er da vor circa 22 Jahren erhalten hatte. Ja, und so soll es auch in unserem Leben sein, dass wir uns wirklich hineinerziehen lassen, nicht in dieses übereinstimmende Vertrauen, nicht, dass es wirklich zu dieser Übereinstimmung kommt des Willens zwischen meinem Herrn und mir. Das ist das Zweite. Und jetzt kommt noch ein Letztes. Es ist doch ganz wichtig, liebe Geschwister, es ist doch ganz wichtig, dass diese Tatsache, dass Jesus Christus mir Vertrauen geschenkt hat und dass er möchte, dass es immer stärker in meinem Leben zu diesem übereinstimmenden Vertrauen kommt, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen ist dieser letzte Satz so wichtig. Dieser letzte Satz, wo man im ersten Moment auch sagen könnte, Matthäus, der hätte es auch noch weglassen können. Dann hätten wir nur noch 3 Verse gehabt. Nein, aber dieser letzte Satz ist so ungemein wichtig. Und das erkennt man leider auf Anhieb nicht so sehr. Dass das darin steckt, nicht, dass das, was du alles jetzt erfahren hast, dass das bitteschön in deinem Leben nicht in Vergessenheit gerät. Nicht dieser Satz. Und Jesus sprach zu ihm, siehe zu, sage es niemand, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Und um das nun zu verstehen, müssen wir den Satz natürlich mal etwas zerpflücken. Nicht, und zunächst mal, siehe zu, sage es niemand. Nicht, was will Jesus dem Aussätzigen damit sagen? Vor allen Dingen, was will er uns damit sagen, wenn er das so dem Aussätzigen sagt? Nicht, letztendlich sagt er ja, lass das bitte, all das, was du jetzt erfahren hast mit Jesus Christus, lass das bitte nicht in Vergessenheit geraten. Warum, liebe Geschwister? Wir können uns auch ganz gut vorstellen, der Aussätzige hätte auch vollkommen anders handeln können. Der hätte da ein großes Ding draus machen können. Der hätte das an die große Glocke hängen können. Der hätte damit hausieren gehen können. Und das wissen wir doch. Nicht, wenn spektakuläre Rettungsaktionen stattfinden, wie die Medien kommen, Fernsehen, alles ist da. Nicht, und derjenige, der da gerettet worden ist, oder diejenigen, die machen da ein großes Ding draus und womöglich verdienen sie auch noch Geld daran. Und in ähnlicher Art und Weise hätte der Aussätzige auch vorgehen können. Ob er nur Geld daraus gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber er hätte zumindest ein großes Ding daraus machen können. Er hätte an die große Glocke hängen können. Und liebe Geschwister, was wäre dann passiert? Nach 4, 5, 6 Wochen wäre alles wieder vorbei gewesen. Alles wieder in den alten Bahnen. Nicht der Aussätzige wäre zwar von seinem Aussatz befreit worden. Er wäre jetzt gesund gewesen. Nicht, aber es wäre alles wieder gelaufen wie früher. Alles vergessen. Und Jesus Christus sagt hier klipp und klar, lass das bitte nicht in Vergessenheit geraten. Lass es bitte nicht in Vergessenheit geraten. Ja, und dann sagt Jesus Christus weiter, sondern geh hin und zeige dich dem Priester. Warum geht also diese weitere Aufforderung an den Aussätzigen? Und da muss man sich natürlich jetzt vor Augen halten, dieser Aussätzige lebte ja vollkommen außerhalb der Ordnung Gottes. Nicht, der war ja nicht, der hatte mit Gott im Grunde noch gar nichts mehr zu tun. Der war ja nicht nur sozial geächtet, abgeschoben, der war ja nicht nur kulturell geächtet und abgeschoben, der war auch geistig geächtet und abgeschoben. Und jetzt sagt Jesus Christus quasi zu ihm, Mensch, der du jetzt die Heilung erfahren hast, merkst du jetzt, wie die Schranke wieder hochgeht? Wie du wieder in den Raum der Ordnung Gottes hineintreten kannst. Wie du wieder in den Raum des Lebens hineintreten kannst. Wie du wieder bei Gott ankommen darfst. Merkst du das? Lass das bitte nicht in Vergessenheit geraten. Lass das bitte nicht in Vergessenheit geraten. Und wie viele Menschen gibt es wirklich, die also wirklich Sachen mit Gott erlebt haben und es ist alles wieder weg. Und so soll es nicht sein, liebe Geschwister. Nicht mal sich ein bisschen helfen lassen, nicht mal sich ein bisschen retten lassen, nicht mal, ja, sie ein bisschen geistlich zu sein. Nein, lass das bitte nicht in Vergessenheit geraten. Und dann sagt er noch ein Letztes zu ihm. und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Es sollte natürlich auch weitere Schritte, weitere Wege des Vertrauens mit Jesus Christus gehen. Und das sollst du in deinem Leben zeigen, so wie er ihr das auch zeigen soll, indem er diese Opfer bringen soll, die damals üblich waren. Und so sollst du natürlich auch in deinem Leben zeigen. Nicht, dass das wirklich, was du mit dem Herrn erfahren hast, ob du schon lange im Glauben stehst oder erst kurz, dass dein ganzes Reden, dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln, alles, was zu dir gehört, dass es wirklich dann auch dein Leben bestimmt und dein Leben prägt. Und seht, liebe Geschwister, deswegen ist dieser letzte Satz, von dem wir wirklich sagen könnten, im ersten Moment sagen könnten, also Matthäus, hättest du gar nicht erwähnen brauchen, diesen Satz. Deswegen ist dieser Satz so unheimlich wichtig. Nicht? Lass das alles nicht in Vergessenheit geraten, was du mit Jesus Christus erlebt hast oder was du mit ihm erlebst. Lass es bitte nicht in Vergessenheit geraten. Ja, das Vertrauen zu Jesus Christus wächst, heranreift, stärker wird, stabiler wird. Darum ging es in diesem Text. Und wir haben drei Punkte betrachtet. Es geht immer wieder darum, dass Jesus Christus für uns wirklich dieses Vertrauen schenkt. Und zweitens, dass der Herr wirklich möchte, dass es immer stärker in unserem Leben zu einer Übereinstimmung des Willens kommt zwischen meinem Herrn und mir. Und dass all das, was ich mit ihm da auf dem Vertrauensweg erlebe, dass das alles, liebe Geschwister, eben nicht in Vergessenheit gerät. Dass es wir eben nicht an die große Glocke hängen, sondern wirklich unserem Herrn Jesus Christus dafür danken. Das wünsche ich uns auch für die neue Woche von ganzem Herzen. Amen.